und du der therapeutischen Situationen kommen die Schwierigkeiten und Konflikte unmittelbar zum Ausdruck, werden erfahrbar und können vor allem mit Hilfe des lebendigen Kontaktes aufgelöst werden. Die Person des Therapeuten, der Therapeutin, ist das eigentliche Instrument in der Gestalttherapie. In fragilen Prozessen kann sie unterstützend, haltgebend sein, aber auch angemessen frustrierend. Ich denke immer noch an Isha Blumberg, wenn er von Skillful Frustration sprach, wenn das Gegenüber fähig ist zu antworten. Gestalttherapie ist ein eigenständiges und ein nachweislich effektives psychotherapeutisches Verfahren. Vielleicht müssen wir demnächst sagen, Methode. Schauen wir mal. Die von Grave unveröffentlichte und von Strümpfel später nachberechnete Meta-Analyse des Datenmaterials von 1984, auf dem angeblich das von Meyer und Richter 1991 erstellte Forschungsgutachten beruhte, das wegweisend für die Vorbereitung des Psychotherapiegesetzes war, kam zu folgendem Schluss. Gestalttherapie stellt ein auf den Prozess orientiertes Verfahren dar, in dem der Therapeut, die Therapeutin, die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt richtet. Sie ist die wirksamste Methode, um beim Patienten, bei der Patientin ein neues Bewusstsein für sein Erleben und sein Verhalten zu schaffen. Hierbei möchte ich erwähnen, dass Uwe Strümpfel jahrelang in enger Kooperation mit Lotte Hartmann-Kottek tätig war. Das ist mir ein Anliegen, das hier zu sagen. Beide haben maßgeblich zur Forschung der Gestalttherapie in Deutschland beigetragen. Es gibt unterschiedliche Studien, die eine Wirksamkeit der Gestalttherapie für die Verbesserung der Symptomatik affektiver Störungen wie Depressionen, Ängste, Phobien zeigen. Weiterhin konnte eine positive Wirkung für Patienten mit psychosomatischen und funktionellen Störungen gezeigt werden. Auch konnte gestalttherapeutische Intervention in der relativ kurzen Zeit von 20 Wochen eine Verbesserung traumabezogener und allgemeiner Symptomatik bei Erwachsenen, die in der Kindheit misshandelt und missbraucht wurden, nachgewiesen werden. Leslie Greenberg, wo immer gefragt wird, zu wem gehört er eigentlich, führte in über 25 Jahren über 20 Studien zur Wirksamkeit der Gestalttherapie durch. Die Bedeutung der erfahrungsaktivierenden Kraft von gestalttherapeutischen Interventionstypen für den Heilungsprozess konnte Greenberg auch über größere Zeiträume ganze Therapien und katamnestische Nacherhebungen nachweisen.
Ich möchte eine kurze Anmerkung machen zu den oben genannten diagnostischen Begriffen. Wir haben darüber diskutiert und haben uns überlegt, wir sagen ein paar Worte dazu, weil es für die Gestalttherapie bis heute keine Selbstverständlichkeit ist, ihren Klienten diagnostische Kriterien anzuheften oder Etiketten, sondern vielmehr eine fortdauernde Frage des angemessenen Umgangs damit. Und wir finden, dass das auch etwas ist, was die Gestalttherapie so lebendig macht, dass es da keine fertige Antwort gibt. Unser Verständnis ist, dass sich Gestalttherapeutinnen, Gestalttherapeuten immer an der Phänomenologie ausrichten und das Feld, den Hintergrund, das zwischen dem Klienten oder Patienten und Therapeuten in ihre Diagnostik mit einbeziehen. Und eben auch die Beziehung zwischen dem Klienten und ihnen selbst, wie gesagt. Und dies auch dann, wenn ICD-Kriterien ins Spiel kommen. Gestalttherapie schließt diese nicht aus, sondern arbeitet immerzu an der passenden Rahmung dafür. Also, Gestalttherapie diagnostiziert nie nur die Patientin oder den Patienten allein und bezieht sich auch nie auf deren Symptome allein. Zudem ist Diagnostik etwas, nach unserem Verständnis, das nicht am Anfang der Therapie steht und dann abgeschlossen ist, sondern passt sich selbst dem fortlaufenden Gestaltwandel an.
Was an Betracht der Antragstellung für Psychotherapie eine große Herausforderung darstellt.
Die konkrete Behandlungsweise im Rahmen der Gestalttherapie ist vor allem erlebnisorientiert, experimentell und existenziell. Und um dies zu verdeutlichen, möchten wir abschließend von einer Therapiesitzung berichten, die jetzt schon ein paar wenige Jahre zurückliegt. Es ist eine Traumatherapiesitzung. Fritz Perl sprach ja von der Traumatherapiesituation als der sicheren Notfallsituation. Und ich möchte das hier als eine kurze Vignette vorstellen über zwei Sitzungen. Wir haben später angefangen, also die 5 Minuten musst du mir geben. Also, die Klientin, Frau J., Anfang 40, ein erwachsener Sohn und ein Sohn von 8 Jahren. Sie lebt seit wenigen Jahren in einer neuen Partnerschaft. Zu diesem Zeitpunkt läuft die Therapie seit einem knappen Dreivierteljahr in wöchentlichen Abständen. Und schon bald nach Beginn hatte sie mir davon berichtet, als 10- bis 12-Jährige sexuell missbraucht worden zu sein. Aber sie könne sich da jetzt zu dem damals frühen Zeitpunkt noch nicht herantrauen. Der nachfolgende Prozess war über die Monate von wachsendem Vertrauen in die therapeutische Allianz geprägt. Ihr Selbstwertgefühl hatte viel Support bekommen. In der Partnerschaft wie in ihrer Rolle als Mutter und Arbeitnehmerin konnte sie zunehmend selbstbewusster auftreten und ihre Interessen wahrnehmen. Aber wie sie sagte, sich selbst ganz als Frau wahrzunehmen und sich ihren Wert als Mensch zu spüren, das war noch unbefriedigend geblieben. Und so entschied sie sich dann, dieses Trauma des sexuellen Missbrauchs zu bearbeiten. Auf eigenen Wunsch berichtete sie die Geschehnisse. Ihr Stiefvater hatte sie in Zeiten, in denen die Mutter nicht zu Hause war und über mindestens 2 Jahre hinweg zu sich ins Bett geholt, sich an sie gedrückt und masturbiert. Danach hatte er sie gestreichelt und Sperma an ihren Händen und auch an ihrem Gesicht zurückgelassen. Frau J. hatte diese Erfahrung lange, lange Zeit abgespalten. Weder Bilder noch Gefühle waren ihr bewusst zugänglich. Erst mit der Kleinkindphase ihres jüngeren Sohnes machte sich eine Veränderung bemerkbar. Frau J. entwickelte eine ausgeprägte Abneigung gegen alle klebrigen, schleimigen und zähen Flüssigkeiten. Kochen und Backen ging nicht mehr, Öl, Eier, Honig und so weiter, auch Spülmittel und die Kindercremes waren nicht mehr handhabbar. Auch das Tapezieren und Streichen von Wohnungswänden, was sie gern gemacht hatte, wie sie sagte, war nahezu unmöglich. Und erst in einer Kur kam sie auf den Gedanken, dass es einen Zusammenhang geben könnte zu Ereignissen, die so nach und nach aus dem Nebel der Erinnerung aufstiegen. Das Sexualleben des Paares wurde zunehmend problematisch und führte zu erheblichen Partnerschaftskrisen. Sie sagte, sie fühle sich oft wie ein Baum, dem man einen dicken Ast abgesägt habe und aus dessen Wunde nun eine klebrige Flüssigkeit austrete, ein Gefühl der Scham und des Ekels an sich selbst. Nun wollte sie hinschauen, wie sie es ausdrückte. Ich will den Kerl sehen, der sich vor mir, mit mir unter der Bettdecke versteckt hatte. Auf meine Frage, ob sie eine Vorstellung habe, wie er denn sichtbar werden könnte, sagte sie, sie wolle ihn zu Papier bringen, lebensgroß. Also sie wollte es ganz konkret machen. Und nun verabredeten wir jeden Schritt im Detail. Ein bogenreißfestes Papier wurde an die Wand im sogenannten Kreativzimmer meiner Praxis geklebt, sodass sie ihm genau gegenüberstehen konnte. Sie hatte die Wahl zwischen verschiedenen Medien, um ihn dort aufzuzeichnen, aufzumalen, Kreiden, Filzstifte, nasse Farben oder Plakatmaler. Und sie entschied sich für den dicksten Plakatmaler, schwarz, also diese dicken Edding-Stifte. Der nachfolgende Prozess war von intensiven Gefühlen, von Schmerz und Wut, aber auch von hoher Konzentration, von Tränen und heftiger Atmung geprägt. Von lautem Stöhnen und Gestikulieren, von Worten wie du Schwein oder ich zeig's dir. Und in groben Zügen wurde dieser Stiefvater von damals, dieser Mann und Täter, Figur im Hier und Jetzt, bis hin zur Figurwerdung des erigierten Penis des Mannes, die sie unbedingt realisieren wollte. Meine Haltung blieb, ich kann jetzt nicht mehr, das ist das noch. Ich bin ja schon schnell im Reden. Meine Haltung blieb dialogisch, immer wieder ihr vergewissernd, dass ich da bin, immer wieder reflektierend, wo in ihrem sinnlich-motorischen Prozess wir uns gerade befinden. Seite an Seite standen wir diesem Mann gegenüber, bis sie mich bat, zur Seite zu treten, um ihre alleinige Stärke zu spüren. Bis zur Folgewoche blieb das Bild hängen, verdeckt durch weitere Papierbögen. In dieser nächsten Sitzung wollte Frau J. den Kerl zum Verschwinden bringen. Wieder gingen wir Schritt für Schritt vor, die Frage des Wie. Ich schlug ihr weiße Wandfarbe vor, ein Medium, das sie einstmals ja sehr mochte und wohlwissend, dass es mit ein, zwei Pinselstrichen nicht getan ist, einen schwarzen Plakatmaler zu übertönen. Sie stimmte zu. Und sie entschied,